Vis-à-vis.
Frau Date, Sie haben sich schon vor mehr als 20 Jahren dem Übersetzen aus dem Ukrainischen verschrieben. Einer Sprache, die hier in Deutschland damals fast niemand im Blick hatte. Wie kam es dazu?
Das hat damit zu tun, dass ich Anfang der 2000er Jahre 5 Jahre für den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Kiew war. Und dort haben wir zusammen mit dem Goethe-Institut mehrere Projekte zum literarischen Übersetzen durchgeführt. Das waren damals zweisprachige Projekte, also das ging deutsche Literatur zu übersetzen ins Ukrainische und ins Russische. Ich war damals als Expertin für das Russische dabei, weil ich noch kein Ukrainisch konnte. Und während dieser Übersetzungswerkstätten ist mir aufgefallen, wie dynamisch das Ukrainische sich entwickelt. Und habe dann angefangen, dort vor Ort in Kiew Ukrainisch zu lernen. Und dann kam 2004 die Orange Revolution und damit die erste Aufmerksamkeitswelle. Und damals stellte man dann fest, dass überhaupt keine Werke aus dem Ukrainischen ins Deutsche übersetzt sind. Und so ist es zu meiner ersten Übersetzung von Serhii Jordan, damals der Band »Die Geschichte der Kultur« zu Anfang des Jahrhunderts gekommen.
Ukrainisch war also nahezu unbekannt in Deutschland. Lag das auch daran, dass die Osteuropa-Forschung so sehr auf Russland fixiert war?
Wir müssen uns des Umstands gewärtig sein, dass die slawischen Sprachen ja kein Bestandteil einer schulischen Ausbildung waren. Und das bedeutet natürlich, in dem Moment, wo jemand in ein Studium der Slawistik eintritt, muss er von null anfangen, die Sprachen zu erwerben. Wenn Sie also anfangen, sich mit Osteuropa zu beschäftigen, sehen Sie sich einer Menge an Sprachen gegenüber und dann wählen Sie erstmal in der Regel diejenige, die am präsentesten ist. Das war dann in der Regel das Russische, obwohl wir natürlich sagen müssen, dass das Ukrainische ja immerhin über 40 Millionen Sprecherinnen und Sprecher hat.
Genauso viel wie das Polnische.
Genau, also ganz anders die Situation als zum Beispiel beim Slowenischen, wo es vielleicht nur 3 Millionen Sprecher gibt. So, das heißt, das war also eine Kapazitätsbeschränkung zum einen, aber es war auf der anderen Seite auch ganz klar politisch gewollt. Aus der heutigen Position betrachtet würde ich sagen, dass sich dieses imperiale Bestreben, was auch die Sowjetunion hatte und was Russland heute in einer ganz aggressiven Manier gegenüber der Ukraine demonstriert, nie unterbrochen war. Und deswegen sind die Kulturen, Literaturen, Sprachen jenseits des Russischen, das betrifft ja nicht nur das Ukrainische, auch das Belarussische, die Kaukasussprachen und selbst die Sprachen im eigenen Land, wie das Baschkirische oder Tatarische zum Beispiel, sind aktiv verdrängt worden und zwar auf breiter Linie. Und das hat eben auch dazu geführt, dass in den slawistischen Disziplinen und auch in der Osteuropa-Forschung immer ein sehr, sehr starker Fokus auf Russland war.
Müssen wir dann also konstatieren, dass das traurige Ereignis des Krieges Russlands gegen die Ukraine erst dazu geführt hat, dass in Deutschland, aber letztendlich auch in großen Teilen des Westens verstanden wurde, dass es eine ukrainische Nation und auch eine ukrainische Sprache gibt?
Wir haben wenig Dokumente, wir haben wenig übersetzte Literatur aus früheren Perioden, was dazu führt, dass das Wissen insgesamt gering ist. Und wenn keine Dokumente und keine Literatur und keine anderen Zeugnisse da sind, dann zirkuliert natürlich auch nichts. Das heißt, niemand stößt mal zufällig auf irgendeinen Autor. Was noch erschwerend dazu kommt, das muss man auch anmerken, ist, dass die Ukraine selbst nach der Unabhängigkeit keine Ressourcen hatte, um auf die Entfaltung und Wahrnehmung ihrer Kultur, Literatur und Sprache im Ausland Einfluss zu nehmen. Das heißt, das ukrainische Buchinstitut und auch das ukrainische Kulturinstitut, die sind erst nach 2014 gegründet worden. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Nachteil, nicht wahr? Weil wir können natürlich zum einen das mangelnde Interesse jetzt von westeuropäischer oder auch von deutscher Seite beklagen. Aber wenn es auf der anderen Seite kein institutionelles Pendant gibt, das auch so ein Stück das Interesse kanalisieren könnte. Ja, die baltischen Länder hatten das schon längst. Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass es dort keinen Anlaufpunkt gab. Ja, selbst für diejenigen, die möglicherweise Interesse entfaltet hätten.
Sie übersetzen Serhii Jordan. Sie haben gerade quasi das Buch mit herausgebracht, die aktuellen Gedichte von Serhii Jordan, die im Dezember erschienen sind. Jordan selber ist Germanist, jemand, der Deutsch spricht. Ist das für Sie dann besonders schwierig, so etwas zu übersetzen, weil er dann besonders kritisch ist? Ist das ein fruchtbarer Dialog oder sitzen Sie eher für sich alleine?
Sergej Jordan hat Ukrainistik und Germanistik studiert, wobei sein Schwerpunkt eindeutig auf der Ukrainistik lag. Und zugegebenermaßen ist dabei das Studium des Deutschen auch etwas ins Hintertreffen geraten, sodass er im alltäglichen Umgang sich des Deutschen bedienen kann. Aber wir führen keine Diskussion über stilistische Feinheiten der Übersetzung. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen und das ist mir zum Beispiel bei der Übersetzung des vorliegenden Bandes auch zugute gekommen.
Jetzt sind Sie mit ganz vielen Preisen inzwischen auch ausgezeichnet, auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Der Großteil dieser Auszeichnungen für Ihre Übersetzungstätigkeit und auch für den Kulturtransfer, der damit verbunden ist, sind kurz vor und nach Beginn dieses brutalen Angriffskrieges erfolgt. Ist das auch etwas frustrierend, dass es so ein dramatisches Ereignis braucht, um diese Herzensangelegenheit Ukraine vermitteln zu können?
Der zweite Preis, den ich bekommen habe, das war 2021, der Dragomanenpreis. Das ist quasi der ukrainische Staatspreis für Übersetzung. Der wird eben vergeben vom Ukrainischen Buchinstitut für Übersetzerinnen und Übersetzer des Ukrainischen in andere Sprachen. Ich war damals die erste Preisträgerin und das hat mich sehr gefreut, weil das war für mich so eine Bestätigung, dass auch in der Ukraine selbst dieser Wert der Vermittlung im Ausland anerkannt wurde. Und sicherlich spielt dabei auch keine unerhebliche Rolle, dass Deutschland für die kulturelle Vermittlung und auch für die gesellschaftliche Vermittlung von Anliegen aus Osteuropa und insbesondere aus der Ukraine sehr, sehr wichtig ist. Also man schaut nach Deutschland, auch Verlage, andere Vermittler in anderen Ländern schauen, was bei uns erscheint und orientieren sich dann so ein bisschen daran. Und was Sie ansprechen in Bezug auf die Frage, also braucht es erst einen Krieg, damit man eben hinschaut und damit dann eben auch einzelne stellvertretend für andere, ich bin ja nicht die Einzige gewesen, gewürdigt werden können, ja. Also diesen Beigeschmack hatte das für mich durchaus. Und besonders schwer war das tatsächlich für mich mit dem Bundesverdienstkreuz, weil ich natürlich auch mit der Auszeichnung nicht vergessen konnte, dass es auch Steinmeier gewesen ist, der eben 2014 die Augen verschlossen hat vor der Annexion der Krim und versucht hat, mit einer Appeasement-Politik die Wogen zu glätten. Und das hat sich in dem Moment auch sehr ambivalent angeführt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die Reputation, die mit Preisen verbunden ist, auch Türen und Möglichkeiten öffnet. Und die wollte ich mir natürlich auch nicht verschließen.
Das, was Sie hier persönlich erlebt haben, gilt ja letztendlich auch für die Viadrina als Institution. Sie selbst haben ja ein Forschungsprojekt hier an der Viadrina. Und ausgelöst durch den Krieg ist inzwischen aus dem Polenzentrum an der Viadrina ein Zentrum für Polen- und Ukraine-Studien geworden. Zeigt uns das auch, wie wichtig es für Deutschland eigentlich sein müsste, dass wir den gesamten osteuropäischen Raum verstehen müssen?
Absolut, ja. Also ich bin sehr froh und sehr gerne an der Viadrina, weil ich eben sehe, dass die osteuropäischen Konstellationen, das betrifft ja jetzt nicht nur die Ukraine, sondern auch Polen und andere Länder, dort einen Raum haben und dass eben in konzentrierten Forschungen dort Ideen, Sichtweisen und auch Perspektiven zusammengeführt werden. Ich bin seit 2021 da und habe also jetzt praktisch auch die Entwicklung seit knapp 4 Jahren mit begleitet, habe mich auch mit dafür eingesetzt, dass das Zentrum an die Viadrina mitkommt und hoffentlich auch mit der Expertise meiner Publikationen die Fördergeber auch mit überzeugt. Und ich freue mich, dass wir diesen Raum haben und aus der leidvollen Erfahrung der 20 Jahre zuvor, also wir haben es vorhin angesprochen, ja, ich übersetze seit 2004 und bin seit 2004 bemüht, diese ukrainischen Fragestellungen stärker in den Mittelpunkt zu rücken, kann ich also sagen, dass eine Institutionalisierung absolut erforderlich ist, weil wir inhaltliche Räume nur dann erschließen können, wenn die entsprechenden Strukturen uns die Sicherheit geben, dass wir uns auch mit den Inhalten befassen können. Dass wir also nicht alle 3 Monate wieder einen neuen Antrag stellen müssen, der im Zweifelsfall vielleicht dann wieder abgelehnt wird und wir uns wieder überlegen müssen, wo wir neue Ressourcen herkriegen.
Sie sind in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, leben in Jena, forschen hier an der Viadrina in Frankfurt-Oder, haben aber auch einen Auftrag an der Universität in Tübingen. Gibt es unterschiedliche Sichten auf die Ukraine, auf das ukrainische in West- und Ostdeutschland?
Was den öffentlichen Raum angeht, da muss man ganz klar sagen, dass das Gefühl, dass das alles sehr weit weg ist, sehr präsent ist. Und da spürt man also schon, dass das Ukrainische dort noch sehr viel stärker mit dem Hauch des Exotischen behaftet ist. Auch wenn zum Beispiel Lviv, ja, die Stadt in der Westukraine, ja die Partnerstadt von Freiburg ist. Und was die Haltung vieler Menschen in Ostdeutschland zur Ukraine anbetrifft, denen ja immer unterstellt wird, sie hätten so eine Nähe zu Russland, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist oder ob das einfach was damit zu tun hat, dass es vielen Menschen doch schwerfällt, die komplexen Vorgänge nachzuvollziehen und dort auch dran zu bleiben und ob nicht so eine generelle Politikmüdigkeit oder die Erfahrung von Ostdeutschen, dass man sich in geringerem Maße vertreten fühlt, dann auch zu einer Opposition der offiziellen gegenüber der offiziellen Politik führt.
Oder eine grundsätzlich anti-amerikanistischere Haltung.
Genau, ja.
Frau Date, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.